Ja, vielen Dank, Herr Wiesendanger, für die freundliche Einleitung. Ich habe mich gefreut, dass ich heute diesen Vortrag halten darf und begrüße Sie alle dazu, insbesondere auch, was ich schon weiß, auch wenn ich Sie jetzt nicht sehen kann, einige Freunde von mir, die bei mir so die Anspannung doch etwas erhöhen, weil ich nicht gewohnt bin, vor den Freunden vorzutragen. Es sind aber auch, wenn ich das richtig sehe, einige Mitarbeiter, die bei unserem Institut zum Gelingen dieses Vortrags beigetragen haben, anwesend. Und das möchte ich jetzt nutzen, vorzustellen, dass ich nur einen kleinen Teil dessen vortragen kann, was wir in den letzten ungefähr 10 Jahren auf dem Gebiet der bioinspirierten Materialien gemacht haben. Und es hat damit begonnen, dass ich vor knapp 10 Jahren, wie Herr Wiesendanger schon sagte, auf Sabbatical in Sydney war und dort bei meinem Freund Mike Swain mich zum ersten Mal mit dem Zahnschmelz beschäftigt habe. Und das führte dann dazu, dass ich hier mit Herrn Glocke, Arndt Glocke, der zu der Zeit noch am UKE arbeitete und dann eine Professur in San Francisco erhielt, zusammenarbeitete, und daraus ergab sich dann unser erstes Landesexzellenzcluster. Da nahmen wir dann das Helmholtz-Zentrum in Geesthacht mit ins Boot, und da möchte ich jetzt prominent Herrn Huber noch erwähnen. Und so weitete sich das Ganze immer mehr aus. Dann kam mein Kollege von den optischen Materialien dazu, Herr Eich, und dann schloss sich der Kreis, indem wir wieder zur Universität Hamburg zurückkamen. Und dort arbeiten wir mittlerweile sehr eng mit der Gruppe von Herrn Weller, der ja auch vorgetragen hat, von Herrn Abetz zusammen. Und wir haben auch mittlerweile noch das DESI mit im Boot, um die Analytik unserer Methoden voranzutreiben. Das Ganze wurde häufig gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und dafür möchte ich allen Beteiligten mich bedanken, insbesondere natürlich bei meiner Gruppe hier, die blau hier aufgeführt ist. Das sind ehemalige und noch aktive Mitglieder. So, das Wort Nanoteilchen hat immer einen anderen Kontext. Und bei uns ist der Kontext normale Materialien. Normale Materialien heißt bei mir Werkstoffe, die ich auch in die Hand nehmen kann, aus denen ich was Größeres herstellen kann. Und dennoch ist es so, dass die Materialwissenschaft natürlich auch mit den Atomen beginnt, weil alles aus Atomen letztlich besteht. Und diese Atome ordnen sich dann zum Beispiel in Kristallgittern an. Jetzt muss ich doch den Pointer hier irgendwo. Da war vorher noch ein Pointer, ja, okay. Ordnen sich in Kristallgittern an. Und das ist nun die Längenskala, die man typischerweise mit der Nanoskala in Verbindung bringt. Das sind 10 hoch minus 8, 10 hoch minus 9 Meter. 10 hoch minus 9 Meter ist ein Nanometer, also ein Milliardstel Meter. Werkstoffe bestehen aber dann typischerweise aus einem Gefüge, wo sich diese Nanoteilchen, die dann auch vielleicht größer werden zu Mikroteilchen, wiederum organisieren in größeren Einheiten, und daraus entstehen dann Proben bei uns, die wir testen. Die sind dann vielleicht schon im Millimetermaßstab, und die eigentlichen Bauteile, die können dann eben vom Millimeter- bis Metermaßstab groß sein. Und wenn Sie jetzt hier zum Beispiel auf so ein Laptop-Gehäuse schauen, aus Aluminium, dann scheint das Ihnen immer völlig homogen zu sein. Wenn Sie aber genauer hinschauen, besteht es fast immer aus einem sehr komplexen Gefüge, so nennt man das. Und die Nanoteilchen sind jetzt hier angeordnet, und die Nanoteilchen sind eigentlich immer noch eine Domäne der Naturwissenschaftler, der Physiker wie Herrn Wiesendanger oder der Chemiker wie Herrn Weller. Und wir versuchen jetzt als Materialwissenschaftler, diese Längenskala zu überbrücken von den kleinen, quasi unsichtbaren Nanoteilchen bis zu makroskopischen Proben. Und da kommen dann die eigentlichen Ingenieure ins Spiel, die daraus Bauteile herstellen: Maschinenbauer, Elektrotechniker oder Verfahrenstechniker, und die Materialwissenschaft ist dazwischen. jetzt zeige ich Ihnen nochmal eine hochauflösende, keine hochauflösende, aber eine transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme eines Nanoteilchens von Herrn Wiesendanger. Das ist jetzt ein eher kubisches Teilchen. Hier ist die Längenskala 5 Nanometer, also 5 Milliardstel Meter. Und diese Pünktchen, die Sie hier sehen, das sind jetzt keine Auflösungsschwächen unseres Bildschirms, das sind keine Pixel, sondern das sind schon die Kristallebenen dieser Kristalle. Und man sieht einzelne Atome, ich habe das nochmal hochvergrößert, diese hellen Punkte sind jetzt wirklich einzelne Atome, die Herr Wiesendanger perfekt manipulieren kann. Das ist also die Nanoskala. Ich will jetzt heute darüber sprechen, wie die Nanoskala in der Natur vorkommt, und da nehme ich jetzt als Beispiel den Eisvogel. Das ist ein Foto, das ich selber geschossen habe, weil ich so eine Art Hobby-Ornithologe bin, und es geht mir in dem Vortrag darum, wie der Eisvogel, den ich wunderschön finde, dieses blaue Gefieder erzeugt und wie er dieses orange Gefieder erzeugt. Als nächstes Beispiel aus der Natur bringe ich diese Seeohrenschnecke, die heißt auch Irismuschel, ist aber, wie mir die Biologen versichern haben, eben keine Muschel, sondern eine Schnecke. Und da ist das Interessante, diese Perlmuttschicht, die hier innen drin so iristierend leuchtet. Und das dritte Beispiel aus der Natur, übrigens diese Muschel habe ich mitgebracht, Sie können sich die mal anschauen, die ist interessant, weil sie hochfest ist und trotzdem aus einem eigentlich wenig stabilen Material, nämlich Calciumcarbonat, besteht, das ist Marmor. Und Marmor ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man hochfeste Materialien baut. Ich kann die einfach mal durchgehen lassen. Zähne haben wir alle mitgebracht, hoffe ich zumindest mal. Und Zähne sind auch ein letztlich keramisches Material, die bestehen aus Hydroxylapatit, aus einem Mineral, und zwar zu ungefähr 90% und nur wenig Prozent organischem Anteil. Und hier geht es mir auch darum zu erklären, wie schafft es die Natur aus dem eigentlich sehr wenig festen Hydroxylapatit ein Material herzustellen, das lebenslang meistens, zumindest wenn Sie sich die Zähne putzen, hält. Okay, jetzt kommen wir zum Eisvogel. Der Eisvogel, wunderschön. Jetzt gucken wir uns das Gefieder des Eisvogels etwas genauer an, und da habe ich jetzt bei den Biologen nachgeschaut. Wenn man mit einem Balken hier von 50 Mikrometern, das ist eigentlich die Größe ungefähr des Durchmesser eines Haars, sich so eine Brustgefieder anschaut, dann sieht man, das ist so eine Hohlraumwabenstruktur. Das heißt, es ist Leichtbau, für einen Maschinenbauer, Mechaniker hochinteressant, weil der Vogel natürlich leicht sein soll, damit er fliegen kann. Wenn wir jetzt aber noch mehr in diese Wabenstruktur hineinschauen, das ist jetzt nochmal 10-mal höher vergrößert, 5 Mikrometer, also 5 Millionstel Millimeter, dann sehen wir, dass in dieser Struktur noch eine kleinere Struktur drin ist, da gibt es solche Nupsis hier, und wenn wir mit 2 Mikrometern draufschauen, Vergrößerung, dann sehen wir, dass hier kleine globulare Teilchen sind, und das sind die Pigmente dieses Gefieders. Und diese Pigmente sind dafür zuständig, dass das Brustgefieder des Eisvogels rötlich ist. Und diese Pigmente bestehen jetzt beim Eisvogel aus Melanin oder Porphyrin, so ganz sicher bin ich mir da gar nicht, aber das ist sowas Ähnliches, wie wenn Sie Karotten kaufen, die sind auch orange, die haben eben Carotin als Pigment. Und die Farbgebung an sich funktioniert jetzt so, dass Sie das Licht ist ja eine elektromagnetische Strahlung mit blauen, grünen, orangen Wellen. Und die Pigmente machen jetzt Folgendes, dass sie die blauen und den grünen Anteil, den absorbieren sie, und den orangen Anteil lassen sie durch oder streuen den, sodass am Ende eben reflektiert nur der orange Anteil herauskommt. Das ist eine typische Methode der Natur, bei Karotten ist das auch so. wie man die Farbe erzeugt. Wenn Sie hier an der Wand weiß oder gelb oder rot anstreichen, dann funktioniert es nach dem gleichen Prinzip. So, die Rücken- und Schwanzfedern des Eisvogels, wenn man die sich anschaut mit einer 50 Mikrometer Vergrößerung, sehen die etwas anders aus. Zunächst mal denkt man, kein so ein großer Unterschied, aber wenn man sich hier genauer die Zellstruktur anschaut, ist es zunächst mal voller, nicht so leicht. Aber wenn man das höher auflöst, sieht man hier einen 5 Mikrometer Balken, dass es jetzt eine schwammartige Struktur ist, und das sind auch sogenannte Schwammzellen, die erzeugen. Und wenn man die nochmal höher vergrößert, sieht man, dass diese Schwammstruktur Porendurchmesser von ungefähr 200 Nanometer hat. Das heißt, wir sind jetzt auf der Nanometerskala angekommen, und die Stege hier, die sind natürlich noch etwas dünner, die werden so 50 Nanometer dick sein. Das heißt, hier finden wir in den blauen Rücken- und Schwanzfedern keine Pigmente. Trotzdem haben wir dieses wunderschöne Blau. Bevor ich dazu übergehe, das zu erklären, zeige ich Ihnen noch ein Bild von diesem Morphofalter, der auch wunderschön starkes Blau erzeugt. Und wenn man sich hier die Struktur des Schmetterlingsflügels anschaut, dann sieht man hier auch, dass es ganz fein ziseliert strukturiert ist und man findet keine Pigmente. So, wie funktioniert das dann jetzt in dem Fall? Die Erklärung liegt in der sogenannten Interferenz, das kennt jeder Physiker. Ich habe das versucht, jetzt hier anschaulich darzustellen. Also wenn Sie blaues Licht jetzt auf diese sogenannte photonische Struktur schicken, dann wird es reflektiert, und zwar so, dass die einzelnen blauen Wellen konstruktiv oder nicht phasenverschoben, nennt man das, wieder herauskommen. Wenn wir das Ganze mit dem roten Licht machen, ist das anders. Das rote Licht kommt phasenverschoben heraus. Das sieht man hier schön, dass die Wellenberge und Wellentäler korrespondieren. Das ist hier nicht so. Und das führt jetzt dazu, dass das blaue Licht, das wird konstruktiv überlagert, das heißt, das kommt wirklich bei uns im Auge als blau an, während das rote Licht, das wird destruktiv überlagert und verschwindet. Und deswegen ist es so stark blau. Und dieser Interferenzeffekt ist genau der gleiche, wenn Sie jetzt hier Seifenblasen nehmen, dann sind die bunt, und die sind jetzt nicht bunt, weil da Pigmente drin sind, sondern weil die Seifenmembran winzig dünn ist, eben ungefähr 100 Nanometer, paar hundert Nanometer Bereich dick, und genau die gleichen Interferenzerscheinungen dort auftauchen. Der Vogel macht es eben nur viel komplizierter, indem man dreidimensionale Struktur macht, und das führt auch dazu, dass man in jeder Richtung das Gefieder blau sieht. Das ist der eigentliche Trick. Wenn wir nämlich hier diese Seifenblasen anschauen, dann sehen die, je nachdem wie wir drauf schauen, haben die andere Farben. Und deswegen ist das schon etwas komplizierter, was dieses Gefieder hier macht. Also die Message hier ist jetzt, Strukturfarben werden durch Nanostrukturierung sogenannte photonische Strukturen erzeugt. Und in diesem Vortrag will ich jetzt Ihnen kurz zeigen, wie wir diese Idee der photonischen Strukturen für Ingenieurswerkstoffe nutzen wollen. Und dazu zeige ich Ihnen jetzt auch einen Vogel, der etwas größer ist. Sie sehen hier frontal einen Airbus A380. Und damit dieser Vogel abhebt, brauchen Sie schon mal Werkstoffe, die leicht sind, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das sind Kohlefaserverbundwerkstoffe. Mir geht es jetzt darum, dass wir über die Turbinen dieses Vogels sprechen. Die Turbinen sind die Antriebsaggregate und die verbrauchen die Energie. Das heißt, wenn wir so ein Flugzeug energieeffizienter machen wollen, dann ist eine Möglichkeit, die Turbinen effizienter zu machen. Und bei den Turbinen ist es nun so, das sind Hochtemperaturaggregate. Hier habe ich jetzt ein Foto von so einer Turbine. Bestehen aus metallischen Legierungen, Nickel-Basis-Legierungen, die ungefähr bis zu 1200 Grad aushalten können. Bei 1400 Grad schmelzen sie auf. Das heißt, die sind nahe am Schmelzpunkt, operieren die, und das geht nur deswegen, weil sie aktiv gekühlt werden. Deswegen sind hier Löcher drin. Und diese aktive Kühlung durch Druckluft kostet extrem viel Energie. Jetzt ist die Idee, dass man solche photonischen Schichten, künstliche photonische Schichten, so ähnlich wie beim Eisvogel, aus keramischen Kügelchen dort aufbringt. Und diese Kügelchen reflektieren jetzt nicht das blaue Licht, sondern die reflektieren die Wärmestrahlung. Weil die Wärmestrahlung bei den Turbinentemperaturen, von Verbrennungstemperaturen von 1400 Grad, einen großen Anteil der Erhitzung der Turbine ausmacht. Und muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, dort sind schon sogenannte Wärmebarrieren drauf, aber die sind nicht optimiert zur Reflexion von Wärmestrahlung. Und wir arbeiten jetzt daran, sogenannte photonische Schichten herzustellen. Da gibt es ein ganz einfaches Verfahren, da nimmt man Suspension mit Polystyrolkugeln und deponiert die dann auf einem Glasplättchen, indem man einfach die Suspension verdampfen lässt, und dann läuft dort ein Selbstassemblierungsprozess ab und man kann wunderschöne, perfekte, periodische Kugelstrukturen erzeugen. Die sind dann natürlich aus Polystyrol, die könnte man jetzt nicht ins Flugzeug einbauen. Die werden dann invertiert mit keramischen Schichten im sogenannten Atomic Layer Deposition Verfahren. Man kann es auch einfacher machen, dann bekommt man amorphe Schichten. Und mit solchen amorphen Schichten haben wir das Reflexionsspektrum vermessen. Das ist hier die Reflexion in Prozent als Funktion der Wellenlänge, und von 1 Mikrometer bis 6 Mikrometer Wellenlänge, so typischerweise der Infrarotbereich. Und Sie sehen, wir kriegen eine Reflexion von 80 bis ungefähr 70%. Man muss jetzt wissen, bei einer Erniedrigung der Oberflächentemperatur dieser Turbinenschaufel von ungefähr nur 40 Grad vermutet man, dass man die Lebensdauer dieser Turbinenschaufel extrem verdoppeln kann, dass man natürlich dadurch auch Treibstoff einspart und damit zum Beispiel bei der Beladung des Flugzeugs weniger Treibstoff braucht und das Gewicht natürlich ein entscheidender Faktor ist für die Flugdistanz, die zurückgelegt werden kann. Und was jetzt an diesen Ergebnissen interessant ist, hier sind jetzt Messungen gemacht bei 1400 Grad Celsius. Das wird man nicht, das ist sicher nicht die Zielgröße für diese Turbinenoberflächentemperatur, aber es ist uns gelungen zu zeigen, dass immerhin fast 200 Stunden lang diese Schichten halten. Und das sind jetzt doch so interessante Ergebnisse, dass wir es patentiert haben und dass auch zum Beispiel Lufthansa Technik daran interessiert ist. Diese Kügelchen, die werden in der Gruppe von Herrn Weller hergestellt. Und Sie sehen die jetzt hier nochmal, das sind Zirkonoxidkugeln. Zirkonoxid ist eine klassische Hochleistungskeramik. Und wenn Sie sehen jetzt hier mit einem 2-Mikrometer-Balken aufgelöst, also Sie müssen sich immer vorstellen, so als Vergleich, 50 Mikrometer ist ungefähr der Durchmesser von einem Haar, also wir sind schon relativ klein, das sehen Sie nur noch mit dem Elektronenmikroskop so gut, und nach 192 Stunden bei 1400 Grad verändern sich die Teilchen schon, weil einfach bei diesen hohen Temperaturen Diffusionsprozesse ablaufen und die Krux natürlich sein wird, diese Strukturen über 10.000 Stunden stabil zu halten. Diese Ergebnisse sind einfach auch optisch so interessant, dass sie auf das Titelblatt des Journal of Material Chemistry vor Ende letzten Jahres gekommen sind. Insgesamt kam dabei eben heraus, dass wir ca. 80% der Wärmestrahlung reflektieren können bei nur einer Schichtdicke von 0,1 mm, das kann man heutzutage schon auch mit dickeren Thermal Barrier Coatings, aber die sind dann eben ungefähr 5 bis 10 Mal so dick und damit ist die Turbinenschaufel schwerer. Und wenn Sie sich überlegen, bei welcher Umdrehung, welche Zentrifugalkräfte dort wirken, wirken diese Massen noch viel stärker. Das ist also ein erheblicher Vorteil. Zusätzlich ist die Wärmeleitfähigkeit dieser Schicht erheblich niedriger als die von vergleichbaren Wärmedämmschichten, ungefähr 10-mal niedriger, was auch ein riesiger Vorteil ist. Wir haben es jetzt natürlich noch nicht so weit, dass das morgen in Flugzeugen eingebaut wird, aber es ist eine interessante Entwicklung. So, jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu den Farben. Wenn Sie Vasen kaufen, die zum Beispiel blau gefärbt sind, dann sind die immer durch Pigmente erzeugt, diese Farben, wie zum Beispiel diese jetzt hier. Und das sind nun oxidische Pigmente, die zum Beispiel im Email dieser Vasen drinstecken. Und es ist nun so, umgekehrt wie beim Vogel ist es so, der Vogel hat, das gilt nicht nur für den Eisvogel, Pigmente, die typischerweise im roten Bereich Farbe erzeugen. Aber im blauen Bereich tut sich die Natur schwer, Pigmente herzustellen. Deswegen ist das nicht nur Zufall, dass im blauen Bereich Strukturfarben genommen werden. Im technischen Bereich ist es genau umgekehrt. Man hat leicht Pigmente im blauen Bereich, tut sich aber schwer, Pigmente im roten Bereich herzustellen. Die enthalten typischerweise Cadmium und sind auch nicht so hochtemperaturstabil. Deswegen arbeiten wir jetzt daran, Strukturfarben zu entwickeln, die eben Rot erzeugen können. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben ja gerade gehört, dass unser Sonderforschungsbereich verlängert wurde. Wir sind im Moment so weit, dass wir blaue Farben durch Struktur herstellen können. Und das funktioniert nun so. Wir haben hier kleine Kügelchen aus Zirkonoxid. Die sind jetzt wirklich so im 100-200 Nanometer Maßstab, nicht geordnet, sondern glasartig. Und die erzeugen sofort so eine blaue Farbe. Die Rotfärbung ist wesentlich komplexer herzustellen. Damit möchte ich jetzt dieses Thema Eisvogelfarbe und großer Vogel abschließen und zum nächsten Thema übergehen. Ich bin ein Fan von Wellen und wenn Sie zum Beispiel im Pazifik sind, dann finden Sie, müssen Sie nicht so weit reichen, finden Sie eben diese Irismuschel. Und diese Irismuschel ist schon seit 20 Jahren ein Biomaterial, das die Werkstoffwissenschaftler fasziniert. Und es liegt unter anderem daran, dass wenn man in diese Muschel reinschaut mit dem Rasterelektronenmikroskop in die Perlmuttschicht, dann hat die eine unfassbar perfekte plattenartige Struktur, wie Sie hier sehen. Das sind jetzt Platten, Plättchen muss man schon sagen. Hier ist jetzt ein Mikrometer Balken, die sind ungefähr 500 Nanometer dick. Also sind wir schon im Nanometerbereich, ungefähr 10 bis 20 Mikrometer breit, also immer noch kleiner als der Durchmesser eines Haars. Und die sind quasi perfekt parallel angeordnet. Das ist auch bis heute völlig undenkbar, dass wir das herstellen könnten, sowas. Das Ganze hält dadurch zusammen und besteht aus Calciumcarbonat, also Argonit, dasselbe wie Marmor. Aus Chitin, Chitin ist ja der Klebestoff, der oft in der Natur vorkommt, ist ein Polysaccharid. Und das ist einer der Gründe, weshalb diese Schale so fest ist. Es ist eben nicht ein Block aus Calciumcarbonat wie beim Marmor, das ist nicht so gut. Und warum das so ist, werde ich Ihnen noch erklären. Der zweite Aspekt ist, dass wenn man in diese Plättchen hineinschaut, dann würde man auch als Werkstoffwissenschaftler denken, die bestehen jetzt aus einkristallinem Calciumcarbonat. Das tun sie aber nicht, wenn man nämlich mit der hochauflösenden Raster-Graphmikroskop draufschaut zum Beispiel, dann sieht man jetzt hier dieses Falschfarbenbild und die dunklen Bereiche sind jetzt Nanoteilchen aus Calciumcarbonat und die roten, hellen Bereiche sind organische Schichten. Das heißt, diese Platte besteht aus aber Millionen von Nanoteilchen, die ungefähr 40 Nanometer, 50 Nanometer groß sind, also genau das, was so im Fokus der Herstellung ist, aus anderen Gründen. und umgeben von hauchdünnen, wenige Nanometer dicken organischen Schichten. Und sodass jetzt die Quintessenz dieser Einleitung zu diesen Muscheln ist, dass der mechanische Zusammenhalt von Perlmutt wird durch eine hierarchische Strukturierung ausgehend von Nanopartikeln mit organischen Hüllen erreicht. Und nur als Nebenbemerkung möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese Plattenstruktur eben auch diese iridisierenden Effekte erzeugt, die diese Perlmutt-Schale eben so farbenbunt macht. Das ist genau der Effekt, den wir vorher bei den Strukturfarben gesehen haben. Und das wird ja auch in der Mode zum Beispiel genutzt. So, jetzt lassen Sie mich noch zu den Zähnen übergehen. Die Zähne, hier wissen Sie natürlich, wo die sitzen, das ist unser tägliches Geschäft. Die Zähne bestehen aus, haben eine Zahnkrone und dort ist der Zahnschmelz drauf. Das ist jetzt ein Querschnitt von dem menschlichen Zahn. Darunter sitzt das Dentin und darunter der Pulp, wo der Nerv drin ist. Und diese Schicht hier oben ist Hydroxylapatit, ist auch eine Keramik, ein Mineral, ist das härteste Material im Körper. Und das ist jetzt nicht nur so beim Menschen, beim Gorilla ist es auch nicht viel anders und beim Seeotter ist es auch nicht viel anders. Also wir haben, und ich hätte Ihnen jetzt auch noch einen Zahn vom Haifisch mitbringen können oder vom Krokodil, auch dort sieht es ähnlich aus, obwohl dann die eigentliche innere Struktur des Zahnschmelzes sich verändert. Wichtig ist in dem Moment die Botschaft, besteht fast zu 90% oder 95% aus reinem Hydroxylapatit. Eigentlich ganz schlechtes Material, wenn Sie zum Zahnarzt gingen, wenn Sie ein Problem mit den Zähnen haben, der würde Ihnen monolithischen Hydroxylapatit einbauen, dann würden Sie damit keine Freude haben. Trotzdem ist es eben so, dass die Zähne sehr stabil sind, eigentlich ein Leben lang halten sollten. Die Zähne sind eigentlich totes Material, da lebt nichts mehr im Unterschied zum Knochen. Und wenn man genauer hinschaut, das kommt jetzt nicht so gut auf diesem Beamer heraus, sind die Zähne von uns, vor allem je älter wir werden, durchsetzt von Rissen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt so gut sehen können. Es sind richtig große, lange Risse hier in unseren Zähnen. Und trotzdem hält der Zahn zusammen. Das ist schon erstaunlich. Wenn man das jetzt einfach mal als Werkstoff- oder Materialwissenschaftler mechanisch analysiert, dann macht man einen sogenannten Zugversuch, kann man sich einfach vorstellen. Man zieht an dem Material oder biegt es und dann misst man die Spannung, mit der man zieht und misst, wie viel es sich dehnt. Und zunächst ist mal alles elastisch, das heißt linear. Und bei einem normalen monolithischen Hydroxylapatit geht es dann eben bis zum Bruch und dann fällt das ganze Material auseinander. Das wäre eben der Fall, wenn Sie jetzt Ihre Zähne durch Hydroxylapatit beim Zahnarzt ersetzen lassen würden. Beim Zahnschmelz ist es eben so, dass der ist jetzt nicht unbedingt so viel fester, aber der Bruch ist kontrolliert. Es ist sozusagen nicht so, dass es katastrophal auseinanderfällt. Und damit irgendwann kann man den natürlich auch zerstören, aber es hat eine enorme Schadenstoleranz. Vielleicht nur als Nebenbemerkung, Metalle haben das aus anderen Gründen. Also Metalle sind in vieler Hinsicht ausgezeichnet, deswegen bauen sie eben in Turbinenschaufeln auch Metalle ein. Aber wenn Sie auf Metalle verzichten wollen, weil es eben zum Beispiel isolierend sein sollte oder bioinert und so weiter, dann brauchen Sie einen anderen Ansatz, um diese metallischen Vorteile zu ersetzen. Und deswegen schauen wir eben auf biologische Materialien, weil die Werkstoffe, die Ausgangsmaterialien der biologischen Materialien sind selten Metalle. Hier jetzt ein Querschliff von einem Frontzahn hier. Sie sehen hier jetzt schon im Lichtmikroskop, das ist jetzt ein 500 Mikrometer Balken, das heißt, das sehen Sie noch mit dem bloßen Auge, 0,5 Millimeter ist dieser Balken. sieht man eine gewisse Überstruktur. Wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht diese Überstruktur mit dem 100 Mikrometer Balken hier im Rasterelektronenmikroskop schon deutlich genauer aus. Man sieht hier solche Bänder. Und diese Bänder, die kennt man schon lange, das sind die sogenannten Hunter-Schräger-Bänder. Und man weiß, das ist gar nicht trivial festzustellen, dass an den Rändern dieser Bänder eine Anreicherung von organischem Material vorhanden ist. Warum das so ist, darauf komme ich noch später. Wenn man dann nochmal höher vergrößert, 20 Mikrometer hier, dann sieht man, dass diese Bänder eben offensichtlich wieder aus so einem Art faserigen Gewebe bestehen. Und wenn man in dieses faserige Gewebe genauer hineinschaut, nochmal mit einem Faktor 10 höher vergrößert, dann sieht man, dass diese Fasern Bündel von kleineren Fasern sind. Und diese Fasern werden Zahnschmelzprismen in der Zahnmedizin genannt. Und diese Zahnschmelzprismen besitzen jetzt wiederum organische Hüllen. Das habe ich hier versucht so anzudeuten. Das sieht man jetzt nicht auf rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen, deswegen habe ich Ihnen jetzt ein Bild mitgebracht aus einem biologischen Journal, wo der Hydroxylapatit des Zahnschmelzes weggeätzt wurde. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie viel Cola trinken. Cola ist übrigens ein gutes Mittel, um das zu erreichen. Und dann sieht man, bleiben die organischen Hüllen über, und das sieht man jetzt hier. Das sind die organischen Hüllen um diese Zahnschmelzprismen. Das ist deutlich Material. Und wenn man dann nochmal genauer in diese Zahnschmelzprismen hineinschaut, das siehst du ja hier schon angedeutet, dann sieht man, dass die Zahnschmelzprismen aus Nanofasern bestehen. Das ist jetzt ein 200-Nanometer-Balken. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, dann sieht man, dass diese Fasern, das sind 100-Nanometer-Vergrößerung, jetzt wieder im Nanometer-Bereich liegen. Das heißt, wir enden wieder auf der Nanoskala bei den Nanoteilchen. Jetzt sind es eben keine globularen Teilchen, sondern Fasern. Und auch da weiß man, dass diese Fasern von einer hauchdünnen Proteinhülle umgeben sind. Das soll dieses Bild jetzt zeigen. Das sind 500 Nanometer Auflösung. Das sind die Proteinhüllen. Die Schlussfolgerung ist also, der mechanische Zusammenhalt von Zahnschmelz wird durch eine hierarchische Strukturierung ausgehend von Nanofasern mit Proteinhüllen erreicht. Das heißt, wir haben jetzt einerseits bei der Muschel Nanopartikel, rundliche Teilchen, hier haben wir Nanofasern, immer umgeben von was Weichem, Organischem. Und deswegen wird das jetzt in der Werkstoffmechanik, so nennt sich dieser Zweig, abstrahiert in einem Modell, das so aussieht. Man sagt, die Bausteine dieser Biomaterialien, zumindest wenn sie hart sind, Knochen ist da so ein Zwitter, bei Knochen ist es ähnlich, sind zunächst mal ein hartes Kernmaterial, umgeben von einer weichen Hülle. Und dieses Bauelement wird dann in einer sogenannten Brick-and-Mortar-Struktur, nehme ich da auch immer den englischen Begriff, also wir nehmen da einfach Ziegelsteine, die wir zusammenmauern. Das sehen Sie in jeder Kirche hier in Norddeutschland. Und dann wird es wieder hierarchisch selbstähnlich so aufgebaut. Und dann kommen wir natürlich immer zu größeren Längenskalen. Hier wären wir jetzt schon bei 100 Mikrometer und irgendwann sind wir dann im Millimeterbereich. Das ist jetzt stringent natürlich nicht so realisiert. Das ist eine gewisse Abstraktion, um überhaupt eine Modellbildung, eine mechanische Modellbildung durchzuführen, um zu verstehen, warum macht das die Natur denn überhaupt so. Und die Hypothese, die dahinter steckt, ist, dass biological materials exhibiting their optimized mechanical properties hard and damage tolerant due to hierarchical structuring. Das heißt, Strukturierung ausgehend von der Nanoskala ist der Schlüssel für diese verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu monolithischen Mineralen. Das ist die Idee. Und das ist schon so eine Art Paradigmenwechsel in der Materialforschung, so ähnlich wie Ai Weiwei, der hier eine Vase aus der Han-Dynastie fallen lässt, ein sehr berühmtes Bild. Und die geht natürlich kaputt. Und das wollen, das ist eine keramische Vase, das wollen wir vermeiden, indem wir eben auch mit traditional views brechen wollen. Er hat das natürlich in einem anderen Zusammenhang gesagt. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Übrigens, per Zufall sehe ich gerade, das ist genau so eine Ziegelwand, die ich vorher erwähnt habe. Also es geht jetzt darum, wie schafft es der Zahnschmelz trotz der Risse zu überleben? Oder wie schafft es die Muschel, so fest zu sein? Das versuche ich Ihnen jetzt zu erklären. Ich nehme jetzt das Beispiel der Perlmuttschale. Dort sind die Grundelemente Nanoteilchen, wie ich Ihnen gezeigt habe, ungefähr 40, 50 Nanometer mit einer hauchdünnen, weichen Hülle. Und die sind in solche Platten angeordnet. Allein schon das ist unmöglich zu reproduzieren. Für die Experten will ich nur erwähnen, jedes dieser einzelnen Nanoteilchen ist kristallographisch gleich orientiert. Und diese Bricks dann, die werden dann, wie ich Ihnen vorher schon gezeigt habe, eben in dieser Plattenstruktur eingebaut, so wie das hier dargestellt ist. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ist diese Struktur mechanisch gut? Also hier die Calciumcarbonatblättchen umgeben von einer weichen Hülle, in dem Fall ist es das Polysaccharid. Hier nochmal hochvergrößert. Und jetzt ist die Frage, jetzt ziehe ich an dem Ding. Was passiert dann? Da wird es natürlich etwas länger. Aber es ist völlig klar, dass das weiche orange Material hier die Dehnung aufnimmt. Die meiste Dehnung wird durch das weiche Material kommen. Die blauen Blöcke aus Calciumcarbonat, die werden nicht allzu viel länger werden. Und wenn man das jetzt genauer verstehen will, dann nimmt man sich zum Beispiel mal zwei solche Klötzchen heraus und den Klebstoff dazwischen. Das habe ich jetzt hier gemacht und vergrößert sich das. Und wenn ich jetzt an dem ziehe, dann sehe ich klarer, was der entscheidende Mechanismus ist. Es ist nämlich so, dass das Calciumcarbonat wird schon ein kleines Stückchen länger, das sieht man jetzt nicht so, aber die wesentliche Verformung tritt in dem weichen Klebstoff, in dem Fall in dem Chitin aus. Das wird scheren. Und jetzt ist es so, dass der Zug wird zunächst über die hier entlang der Länge der Calciumcarbonatblättchen eingeleitet. Und das ist ja eine Kraft, die verteilt sich über diese Breite. Das heißt, je schmäler das Blättchen ist, desto mehr gezogen wird an den einzelnen Atomen, weil die Kraft ja die gleiche ist. Das weiche Protein oder Polysaccharid, das ist nun geschert. Und die Scherung wird eingeleitet über diese Länge. Das heißt, die ganze Kraft, die auf das weiche Material kommt, die wird verteilt über diese Länge. Das heißt, je länger es hier ist, desto weniger kriegt das weiche Material ab. Und deswegen ist es gut, dass diese Blättchen, je länger die Blättchen sind, desto besser ist die Kraftübertragung über das weiche Material. Das ist der Trick dahinter. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist es dick oder dünn? Und das will ich Ihnen jetzt im Folgenden erklären. Zunächst ist es so, naiv würde man denken, als Physiker zumindest oder Chemiker, naja, dieses Mineral besteht aus Atomen, oxidischen Verbindungen, die sitzen alle perfekt hier angeordnet und es sind sogenannte kovalente ionische Bindungen, die sind richtig doll fest. Die kriegen sie so schnell nicht auseinander. Deswegen müsste dieses Blättchen eigentlich so fest sein wie die Atome. Das ist aber nicht ganz richtig, wie man ungefähr vor 100 Jahren gemerkt hat. Weil es nämlich so ist, wenn wir uns dieses Blättchen mal so im Querschnitt anschauen, dann ist es nie perfekt. Und wenn das Blättchen ziemlich schmal ist, also ich sage mal im Nanometermaßstab, dann können da schon Risse drin sein, aber die sind natürlich klein, weil breiter als das Blättchen können die nicht sein. Und dann kommt durch eine mechanische, und es ist so, dass wenn Sie jetzt hier ziehen, werden die Kraftlinien hier sich ablenken und an der Rissspitze wird eine höhere Kraft wirken auf die Atome als hier. Und es ist nun so, wenn die Blättchen unter einer gewissen Breite sind, ist der Unterschied zwischen hier und da ziemlich klein und ich kann hier außen quasi genauso doll ziehen wie hier. Ich kann das Blättchen quasi mit der Bruchkraft der Atombindungen auseinanderziehen. Deswegen, um da nochmal zurückzugehen, wenn die nur ein paar Atomlagen dick sind, ist die Festigkeit dieser Minerale praktisch die Atomfestigkeit dieser Minerale. Wenn ich jetzt aber das Blättchen größer mache, das gilt für den Nanometerbereich. Wenn ich das größer mache, also breiter hier, dann werden die Defekte auch größer. Und dann ist das Spiel so, dass hier, je länger dieser Defekt ist, dieser Riss, desto größer werden die Spannungen hier schon bei kleinen Zugspannungen hier. Und dann bricht es natürlich immer am Riss und die Festigkeit sinkt dann ab. Einfach weil der Riss größer wird. Und das macht jetzt nicht nur 2% oder so aus, das kann dazu führen, dass die Festigkeit um einen Faktor 10 bis 50 niedriger wird. Und deswegen ist es jetzt eben so, dass wenn wir im Nanometerbereich sind, ist die Festigkeit dieser Blättchen kontrolliert durch die Atombindungen. Und die sind maximal. Ich sage immer in der Vorlesung, wenn alle Werkstoffe so fest wären wie die Atombindungen, dann geht hier gar nichts mehr kaputt. Das stimmt auch nicht ganz, aber es wäre schon so ähnlich. Aber wenn sie so klein sind, spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, ob wir Hydroxylapatit, Calciumcarbonat oder Eisenoxid oder sonst was haben. Die sind alle sehr fest. Das spielt erst dann eine Rolle, wenn das Material größer wird. Und da habe ich auch nochmal ein Bildchen dazu gezeigt. Wenn wir so ein Nanoteilchen haben mit 5 Nanometer, ist der Riss natürlich auch höchstens mal 5 Nanometer groß. Wenn wir einen Ziegelstein haben, der ist 5 Zentimeter groß, ist der Riss eben vielleicht 5 Zentimeter groß oder irgendwas in der Größenordnung. Und dann sind die Spannungen hier viel größer, weil der Riss viel größer ist. Und deswegen bricht der Ziegelstein, obwohl er vielleicht aus dem gleichen Material besteht, bei viel, viel niedrigeren Festigkeiten. Die Metalle haben da einen anderen Trick, um das Problem zu umschiffen. Und wir haben das dann auch beim Zahnschmelz nachgemessen. Man kann mittlerweile mit Ionenstrahlen Mikrobalken schnitzen, sage ich da immer. Die sind jetzt hier ungefähr, die größeren sind vielleicht 20 Mikrometer lang, die kleineren sind 5 Mikrometer lang. Und dann kann man praktisch mit einem sogenannten Nano-Indenter diese Balken biegen, wie man das quasi im Lehrbuch lernt. Und die wurden entsprechend eben aus dem Zahnschmelz heraus gesägt, sage ich mal, und dann sieht man genau, wenn man eben auf der ersten Hierarchieebene ist, dann sind die Festigkeiten deutlich höher als auf der zweiten Hierarchieebene. Und wenn wir dann auf der größeren Hierarchieebene sind, dann ist es eben so, dass diese Strukturierung, die ganz viele Grenzflächen erzeugt, irgendwann den Riss ablenkt. Die Festigkeit ist zwar niedriger, aber der Riss kann nicht mehr instabil wachsen. Das ist der eiche Knackpunkt. Die Message war jetzt hier eben, Nanoteilchen sind ungefähr 100 Mal fester als das gleich große makroskopische Material. Andererseits sind Nanoteilchen aber 10 Millionen Mal kleiner. Das Problem ist natürlich, wie in der Natur, das hilft uns herzlich wenig, wenn wir 10 Nanometer große Nanoteilchen haben, wenn wir daraus eine Flugzeugturbine bauen wollen. Dann müssen wir das ja irgendwie zusammen machen. Und jetzt will ich darauf eingehen, wie die Natur das macht mit diesen organischen Verbindungen. Welchen Trick wendet sie da an? Und da ist es nun so, wenn wir auf der ersten oder zweiten Hierarchieebene sind, sind die Abstände der Blättchen vielleicht 50 Nanometer. Das ist immer noch sehr klein. Aber da brauche ich schon ziemlich langkettige Moleküle, um diese Distanz zu überbrücken. Zum Beispiel Kollagen. Und Sie sehen jetzt schon an diesem Bild hier, das sind jetzt Millionen von Atome, aber können sich schleifen und so groß ausschweifen. Und ich habe dazu noch ein anderes Bild gemacht, wenn man das etwas abstrahiert, ist es wie so eine Kette zwischen zwei Platten, die sich so winden kann. Und Diese, ich habe jetzt hier nochmal versucht, das zu veranschaulichen, da gibt es Calcium-Ionen, die so lokal Bindungen verursachen. Das sind jetzt hier meine Klemmen. Und wenn Sie jetzt an dem Ding ziehen, dann sehen Sie, das ist ganz leicht, das auseinander zu brechen, die Bindungen aus. Das ist total weich, dieses Protein zum Beispiel aus Kollagen. Das heißt, das ist der Grund, weshalb diese organischen Moleküle sind riesig groß, so weich sind, und deswegen brauchen wir den Schermechanismus, der eben hier wirkt, zwischen den Platten. Das Gleiche kann aber offensichtlich nicht funktionieren, wenn wir in diese Nanostrukturierung gehen, die runde Teilchen hat. Und da sind wir, erst vor wenigen Monaten ist uns das so richtig klar geworden, oder vielleicht für ein Jahr. Unsere Idee ist jetzt die, dass wir sagen, wenn der Abstand der Minerale immer kleiner wird, vielleicht nur noch 2 Nanometer, dann können wir da natürlich keine solchen riesigen Moleküle reinpacken, dann müssen die auch kleiner werden. Und dann ist es eben so, dann können die nicht mehr so in jeder Raumrichtung wackeln, sondern wir haben dann nur noch so einen kurzen Strang, und der ist dann schon relativ gut ausgerichtet, und wenn wir an dem ziehen, ist es sehr fest. Unter der Annahme, dass diese organischen Moleküle hier gut festgehalten werden. Und das ist letztlich der Trick auch dieser Perlmutt-Struktur, dass unterschiedliche Längenskalen unterschiedliche Mechanismen nutzen. Und hier nochmal veranschaulicht, wenn wir eben Hydroxylapatit bringen, das war vorher auch schon so ähnlich, der bricht eben schnell, und der Zahnschmelz, der ist wesentlich schadenstoleranter. Der hat schon Risse, aber die führen nicht zum Versagen, und die Fläche hier unter dieser Kurve ist ein Maß, wie viel besser der Hydroxylapatit diese Rissausbreitung verhindern kann, indem er zum Beispiel solche Rissablenkungen erzeugt. Oder ich zeige Ihnen jetzt einfach noch 2 schöne Bilder. Das ist jetzt die Überstruktur dieser Hunter-Schräger-Bänder mit einem Rasterelektronenmikroskop. Man sieht wirklich, wie komplex diese Strukturierung ist. Auch das nur mal als Randbemerkung. Völlig unmöglich, sowas heutzutage zu reproduzieren, synthetisch. Oder hier nochmal, das ist quasi wie wenn Sie ein Korbgeflecht herstellen würden auf der Nanoskala. Also die Herausforderung wäre da quasi, Sie bauen sich jetzt Textilmaschinen auf der Nanoskala-Ebene. Und um jetzt nochmal zu vergleichen, wie sieht denn heutzutage ein Werkstoff, ein keramischer Werkstoff aus im Vergleich zum Zahnschmelz, dann zeige ich Ihnen nochmal die unterschiedlichen Hierarchieebenen des Zahnschmelzes. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit einem Aluminiumoxid, das ist ein typisches Material, zum Beispiel sowas, was Sie einbauen, wenn Sie ein Hüftgelenksproblem haben, ist ein tolles, hochleistungskeramisches Material, ich kann es mal durchgeben, ist extrem fest, aber ist von der Struktur her immer noch viel einfacher als so ein Zahnschmelz. Da würden Sie auf der Nanometerskala einzelne Körner sehen. Die sind dann eben so angeordnet, schon da ist das Gefüge viel komplexer, und wenn Sie dann zu einer höheren Vergrößerung gehen, sehen Sie da nichts Neues, Sie haben keine Überstruktur. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen ist jetzt mein Traum, dass es vielleicht irgendwann gelingen könnte, dass wir solche metallischen Konstruktionen, die ja verformbar sein müssen, durch keramikorganische Materialsysteme ersetzen könnten. Das wäre wunderbar. Das heißt, wir müssten dann eben Materialien erreichen, die einmal hart wie Diamant sind, weil Keramiken sind immer hart, und dennoch plastisch verformbar. Das ist die große Herausforderung, hohe Verformbarkeit und trotzdem Härte. Und das Ganze sollte natürlich noch nachhaltig und energieeffizient sein. Und ich zeige Ihnen jetzt unsere ersten Ansätze in diese Richtung, die wir ganz intensiv in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Herrn Weller vorantreiben. Wir nehmen jetzt runde Teilchen, zeige ich Ihnen nachher nochmal genauer, bauen da eine organische Hülle herum und realisieren was auf dieser Hierarchieebene. Die zweite Hierarchieebene können wir auch schon herstellen, aber die hat noch nicht die erwarteten mechanischen Eigenschaften. So, die Bausteine sind jetzt einmal Nanoteilchen, das ist jetzt ein künstliches Bild, so stellt man sich das vor. Die sind typischerweise je nachdem 10, 20 Nanometer groß, so klein, dass sie praktisch so fest sind wie die atomaren Bindungen. Und unser Molekül ist was ganz Einfaches, ungefähr 2 Nanometer lang, ist Ölsäure. Ölsäure finden Sie schon im Salatöl. Also das ist sicher nicht umweltschädigend. Und ich versuche jetzt nochmal die Größenmaßstäbe wirklich zu zeigen. Also es ist schon noch deutlich kleiner als dieses Nanoteilchen. Und Herr Weller kann jetzt diese Nanoteilchen in unterschiedlichen Formen herstellen. Er kann sie sphärisch, kubisch oder so als Oktapoden herstellen. Wir arbeiten im Moment hauptsächlich mit den sphärischen Teilchen. Und jetzt ist eben die Herausforderung, dass es uns gelingt, diese Ölsäure als Monolage, um diese Nanoteilchen anzuordnen. Das ist nicht ganz trivial. Das ist auch ein Selbstordnungsprozess. Und dann ist die zweite Herausforderung, dass die Ölsäuren, wenn sie sich jetzt hier berühren, dass die nicht nur einfach sagen, hallo, schön, dass ich dich hier sehe, sondern dass die sich die Hände geben und kovalente Bindungen eingehen, damit die richtig gut zusammenhalten, weil sonst bringt das Ganze gar nichts. Und das war ein ganz schwieriger Aspekt bei der Forschung. Hier sehen Sie jetzt tatsächlich eine hochauflösende Aufnahme. Das sind die Nanoteilchen. Ich habe da extra noch so einen runden Kreis herum gemacht. Und Sie sehen jetzt hier dazwischen nichts. Das ist alles Artefakt. Sie sehen die Ölsäure nicht. Das geht einfach nicht mit dem Rasterelektronenmikroskop. Das ist das große Problem. Und deswegen brauchen wir unseren Kollegen vom DESI, der mit spektroskopischen Methoden nachweist, dass hier tatsächlich Ölsäure sitzt und wenn wir es erhitzen, nicht schon Graphit zum Beispiel. Und es gelingt uns jetzt eben, dass die Ölsäuren, das war ein aufwendiger Prozess, das spektroskopisch nachzuweisen, dass sich die wirklich die Hände geben und kovalent verbinden. Und dann wird das Ganze erst stabil. Sonst schwimmt es quasi wie Öl. Und die Nanoteilchen, die ordnen sich wunderschön in makroskopischen Strukturen an, so wie ich das vorher gezeigt habe. Das sind jetzt millimetergroße Domänen teilweise, wo wir praktisch die Teilchen perfekt in einem sogenannten flächenzentrierten kubischen Gitter vorfinden. Und wir haben jetzt auch aus diesen Materialien dann Nano-Mikrobalken hergestellt, um die Festigkeit dieser Materialien zu messen. Und das war wirklich erstaunlich. Hier ist jetzt aufgetragen, in dem Fall die Härte über den Elastizitätsmodul. Hier sind jetzt unsere Werte. Sie sehen auch, dass wir die Temperatur behandeln bei 250 bis 350 Grad. Das muss man jetzt vergleichen mit einer Keramik, die typischerweise bei 1500 Grad gesintert wird. Das ist also ein wesentlich niederenergetischer Prozess. Und wenn es uns gelänge, die Temperatur auf 50 Grad zu reduzieren, dann hätten wir dann noch viel mehr Spielraum, zum Beispiel auch wirkliche Biomoleküle zu nehmen. Und wir sind da jetzt im Vergleich zu anderen Gruppen weltweit erheblich besser in der Härte, E-Modul, auch in der Festigkeit. Aber Sie sehen schon, das ist jetzt Zahnschmelz und Perlmutt, der ist uns immer noch etwas überlegen. Wir sind aber nahe dran und dann gab es erst vor einem Jahr, glaube ich, eine neue Veröffentlichung. Es gibt irgendeinen Seeigel, der hat auch Eisenoxidzähne, so wie unsere Nanoteilchen. Und der hat eine unfassbare Härte und Elastizitätsmodul, die noch deutlich besser ist als das, was wir erreichen. Also die Natur ist schon ziemlich optimiert, würde ich mal sagen. Ich zeige Ihnen jetzt noch kurz, wie wir die zweite Hierarchieebene einziehen wollen. Wir im ersten Schritt, den habe ich Ihnen gerade gezeigt, haben wir Nanoteilchen, die haben Hüllen und die ordnen wir zu Überstrukturen an. Und jetzt bringen wir eine nächste Hülle, eine nächste organische Hülle auf und das müssen größere Moleküle sein, so wie ich Ihnen das vorher schon gezeigt habe. Und dann funktioniert es nicht mehr, dass wir runde Teilchen haben, weil die größeren Moleküle, die sind weich und dann brauchen wir den Lasttransfer über die Scherkräfte. Und deswegen ist jetzt unser Trick, dass wir das Ganze zusammenpressen, während das alles noch weich ist. Und dann bekommen wir elongierte Teilchen hier, wie man das hier sieht, die diesen Lasttransfer bewerkstelligen sollen. Sie sehen hier, das ist noch nicht so perfekt gelungen, aber wir haben eine verfahrenstechnische Methodik, wie wir das umsetzen wollen. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. So, jetzt komme ich so langsam zum Ende dieses Vortrags, den ich mit dem Titel Die Kunst größer zu werden umschreiben möchte. Also Sie sehen jetzt Nanopartikel in aller Munde, sind so richtige Supermänner, aber die sind klein. Und man kann vieles machen mit kleinen Teilchen, aber wir brauchen auch große Supermänner, die wir sehen können, in die Hände nehmen und so weiter. Und das ist eben die große Frage, wie mache ich aus dem kleinen Supermann einen großen Supermann? Das ist das eigentliche Problem. Und wenn Sie jetzt die Gleichstellung ernst nehmen, dann können wir hier auch das Supergirl nehmen, wie das groß wird. Und wenn Sie normale zum Beispiel Dachziegel nehmen oder überhaupt normale Keramiken, Vasen und so weiter, dann ist es eben so, die wären auf der Nanoskala wären die beliebig gut. Da hätten Sie Festigkeiten von 10.000 Megapascal, das ist weit besser als der beste Stahl. Wenn Sie aber die Teilchen größer machen, dann sinkt die Festigkeit erheblich ab. Wenn Sie so im Mikrometermaßstab liegen, ist das immer noch richtig gut, so im Bereich von 1.000 Megapascal. Wenn Sie noch größer werden, dann enden Sie eben mit dem, was wir so haben, mit Vasen, Sanitärkeramik. Die ist natürlich, wie Sie alle wissen, nicht sonderlich fest. Und deswegen ist es nun so, wenn Sie das vergleichen, hier liegen Kunststoffe. Kunststoffe sind natürlich auch nicht sonderlich fest. Die haben andere Vorteile, sind gut verarbeitbar zum Beispiel. Stahl und Metalle, die sind in dem Bereich. Und deswegen ist Stahl natürlich einer Keramikvase unter mechanischen Aspekten bei weitem überlegen. Die reinen Keramiker, die jetzt solche Hüftgelenkskugelschalen herstellen, die haben einige Tricks gefunden, wie sie von der klassischen Keramik zur Hochleistungskeramik kommen und dann Festigkeiten zumindest erreichen, die ohne Probleme mit Stählen konkurrieren können. Trotzdem ist das große Problem, dass wir diese Risse drin haben und wenn einmal eine Überlast kommt, bricht das Material auseinander. Das ist das große Problem. Es ist nicht die Festigkeit, sondern die Schadenstoleranz ist nicht gegeben. Außerdem sind diese Materialien sehr energieintensiv und wenig schadenskolorant, wie ich genannt habe. Die Natur nun, die ist hier im kleinen Bereich sogar noch besser als die Hochleistungskeramiken, indem sie wirklich von Nanoteilchen ausgeht. Aber wenn wir dann größer werden, ist die Natur letztlich schon noch schlechter als die Hochleistungskeramiken. Das liegt einfach daran, dass der Mensch einen größeren Schatz an Atomen, sage ich mal, nutzen kann, die auf der Erdkruste vorkommen, um die Materialien herzustellen. Die Natur ist da beschränkt auf die Materialien, die in ihrem Wachstumsprozess eingeordnet werden können. Wir haben mit unseren Arbeiten jetzt gezeigt, dass wir in dem Bereich mit der Natur konkurrieren könnten, würde ich sagen. Und um das jetzt nochmal mit den Supermännern darzustellen, es ist jetzt eben, wenn der Superman groß werden will, zum Supermenschen, dann muss der einen Trick finden, wie er diese kleinen Supermänner und Superladies zusammenbringt und zu größeren Einheiten so ähnlich strukturiert, wie das die Natur macht. Und das ist letztlich die Idee unseres Sonderforschungsbereichs, dass wir ausgehen von Nanofasern und Nanoteilchen, die wir jetzt eben nicht den Zufall überlassen. Wir nehmen jetzt nicht nur Calciumcarbonat, weil es gibt eben viel bessere Materialien, wie zum Beispiel Aluminiumoxid oder Zirkonoxid, und bringen die dann in hierarchischen Ebenen zusammen. Und ungefähr hier sind wir mittlerweile angekommen und wir wollen jetzt in den nächsten 4 Jahren versuchen, das Ganze hier noch auf eine zweite Hierarchieebene zu schieben. Und die eigentliche Idee dahinter ist eben, dass wir die Nanoteilchen und die organischen Moleküle wie so eine Art Baukasten nutzen, um von einem Bottom-up-Prozess systematisch ein neues Material herzustellen. So, und damit möchte ich jetzt schließen. und mich nochmals für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und aber auch dem Land Hamburg mit der Landesexzellenzinitiative, der Herzstiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vielen Dank.